Und das musste, durfte, das durfte ich mir jetzt in den letzten Wochen sehr bewusst machen, dass meine emotionale Seite und das emotionale Verständnis, das ich habe, ein großer Vorteil ist für mein Business, denn ich verstehe viele Dinge sehr, sehr gut, kann mich da sehr in die andere Seite hineinversetzen, kann so eine super Lösung finden für uns alle. Und auf langfristige Sicht ist es einfach auch am allerschönsten.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Vertriebs- und Emotionsexpertin, Geschäftsführerin und Mutter Larissa Gräf. Hallo Larissa, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich gefunden hast.
Du hast auf deinem Instagram-Profil stehen, oh, she sells, also sie verkauft.
Ja.
Das heißt, es hat was wahrscheinlich mit Vertrieb zu tun.
Richtig.
Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ach, wer bin ich und was mache ich? Ja, ich bin Larissa, ich bin 34 Jahre alt, Mama von zwei Kindern, verheiratet, lebe ein bisschen südlich von Frankfurt und bin jetzt seit einigen Jahren leidenschaftliche Expertin für Vertrieb und Marketing und habe verstanden, dass Kunden eigentlich gar nicht genau wissen wollen, was du verkaufst. Die Services und Produkte sind eher langweilig für deine Kunden, sondern der Vertrieb steckt mitten in einem Machtwechsel. Und das, wer du bist und wie du arbeitest, ist eigentlich wichtig. Die Emotionen sind das, was die Kunden sehen wollen. Das Vertrauen, das soll aufgebaut werden in dem ganzen Vertrauensprozess, in dem Verkaufsprozess. Und ich habe in meiner Zeit als Geschäftsführerin bei Oshi Sales verstanden, wie der Machtwechsel funktioniert und wie das Ganze am Ende erfolgreicher wird für die Unternehmen. Ich bin B2B unterwegs und habe mir da ein ganz, ganz spannendes Thema ausgesucht, das sich sehr entwickelt hat in den letzten Jahren.
Erzähl doch mal, was dieses Thema ist.
Ja, ich fange mal an direkt nach meinem Studium. Das war nämlich ein ganz spannender Start. Ich habe irgendwann mal ein duales Studium gemacht in Wirtschaftsinformatik und war dann fertig. Mein Studiengangsleiter hat dann gesagt, ach Larissa, komm, mach doch mal hier ein bisschen Beratung. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Und wo lande ich denn dann? Auf gar keinen Fall im Vertrieb. Das war klar. Ich habe mich dann ein bisschen informiert, habe mir ein paar Stellen angeschaut, habe eine ganz, ganz tolle Stellenausschreibung bei einem mittelständischen Unternehmen gefunden, mich darauf beworben. Und nach drei Gesprächen habe ich die Stelle bekommen und guess what, es war im Vertrieb. Ich habe das nicht so kommen sehen damals und war dann auch im Nachhinein sehr überrascht, denn die Stelle ausgeschrieben hatten, sagten mir im Nachhinein, dass ich auf die Stelle überhaupt nicht gepasst hatte. Sie wollten gerne jemanden haben, der ein bisschen Berufserfahrung mitbringt, der nicht direkt vom Studium kommt, der schon mal ein bisschen was gemacht hatte in dem Bereich und ein bisschen Erfahrung sammelt. Und ich so als 23-jährige junge Frau in der IT-Industrie habe da echt dann alles mitgenommen. Jedes Vorurteil, das man da so genießen kann, durfte ich dann erleben in den folgenden Jahren und bin so dann in den Vertrieb reingerutscht und habe gemerkt, dass ich da meine ganz eigene Art und Weise entwickle, wie ich da vorgehe, denn was wir alle ja unter Vertrieb verstehen und was mich auch sehr abgeschreckt hat damals, ist so dieser klassische Staubsaugervertreter-Vertrieb, bei dem jemand vor der Tür steht, klopft und sagt, hey, hier hast du was, willst du es oder willst du es nicht? Dieses sehr harte, unemotionale und ich habe immer gemerkt, dass ich das überhaupt nicht bin, dass ich meine eigene Art und Weise habe, mit Menschen umzugehen. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Mir ist es wichtig, mit dem Gegenüber gut klarzukommen, das Ganze langfristig aufzubauen und das habe ich in der ganzen Zeit sehr, sehr stark gemerkt. Nachdem ich Mama geworden bin, bin ich in Teilzeit wieder eingestiegen. Leider hatten wir dann nach einem Jahr keinen Betreuungsplatz und ich konnte nicht mehr so weiterarbeiten, wie es für meinen Arbeitgeber auch gepasst hätte. Deshalb bin ich in Elternzeit wieder zurück und habe nach einem Monat entschieden, mich selbstständig zu machen. Und so ist Oshi Sales dann entstanden. Und da hat eben dann nicht nur der Vertrieb, sondern auch das Marketingthema seinen wichtigen Platz bekommen, was ich heute sehr, sehr schön finde.
Und machst du dann aktiv Vertrieb oder Marketing für die Kunden oder berätst du die Kunden in den Bereichen?
Ich berate hauptsächlich. Ich mache auch mal aktiv Vertrieb mit, aber das ist immer auch ein Thema der Außendarstellung, denn ich bin ja dann keine angestellte Mitarbeiterin. Ich kann nach außen hin so auftreten, aber es ist ja auch immer das Thema, wenn du auf LinkedIn schaust, dann guckst du, hey, was hat die denn gemacht? Was hat die in ihrer Historie stehen? Und da steht bei mir dann eben nicht, ich arbeite seit 5 Jahren für dieses Unternehmen, sondern ich bin seit 5 Jahren Geschäftsführerin bei Oshi Sales. Und dann ist das für die Kunden immer ein bisschen ja, schwierig zu verstehen. Deswegen bin ich der beratende Ansatz. Ich unterstütze dabei, die richtige Strategie zu finden, das Ganze umzusetzen. Im Marketing unterstütze ich operativ ganz, ganz stark. Ich habe ein Team aufgebaut, das damit in den Projekten mit drin ist. So eine, ja, man kann schon sagen, eine kleine Agentur, kleines Unternehmen. Und so finden wir für den Kunden dann immer den besten Weg.
Wie sieht denn dann da so eine Beratung aus? Schulst du dann das Vertriebsteam von denen oder erstellst du Vertriebspläne, wie man das macht? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, ja, wie man, also oder Ansätze.
Genau, es gibt total viele Möglichkeiten. Und es hängt total von dem jeweiligen Kunden ab. Denn jeder Kunde ist ja so ein Stück weit an einer anderen Stelle. Und der klassische Vorgang beim Unternehmenswachstum ist sehr häufig, ich bin ein Gründer, eine Gründerin. Ich starte mit meinem Business, am Anfang mache ich die Akquise selbst, im besten Fall kommen die Kunden von alleine, ich mache den ersten Umsatz, ich wachse, ich habe die ersten Mitarbeiter, ich wachse weiter. Und mit der Zeit findet sich dann so dieser Punkt, an dem das Wachstum irgendwann schwierig wird. Entweder aufgrund von personellen Engpässen oder auch aufgrund dessen, dass man den Markt, den man so um sich drumherum hat, erstmal abgegrast hat und da einfach mehr sich breiter aufstellen möchte, mehr Menschen erreichen möchte. Und da komme ich dann mit ins Spiel, denn ich starte gerne damit, dass ich sage, wir schauen uns den Prozess mal genauer an. Wo bist du denn sichtbar? Wo sehen deine Kunden dich denn schon? Was können wir da, an welchen Stellschrauben können wir da drehen? Aber eben auch zu sagen, was ist denn dein interner Prozess? Wie gehst du denn vor? Wie sorgst du denn dafür, dass die Menschen, die dir an einer Messe, auf einer Messe begegnen, dass die auch im Nachhinein noch in deinem System erscheinen und dass du da auch nachfasst. Denn das sind ja auch potenzielle Kunden. Und da ist es ja umso wichtiger, dass diese Kunden nicht im System verschwinden, sondern irgendwo auch noch da sind. Da spielen dann verschiedene interne Dinge auch noch eine Rolle. Wie sind die Prozesse zwischen Vertrieb und Marketing? Wie kann ich das nochmal ein bisschen aufbauen? Aber tatsächlich ist der Schwerpunkt die Sichtbarkeit nach außen. Social Media, Ads, SEO, Webseite, Texte, Content-Marketing und auch der innenliegende Prozess.
Also so ein bisschen so ein Rundumschlag.
Ja, und das kommt total drauf an, was der Kunde dann eben, es gibt Kunden, die haben ein hervorragendes Marketing und da schon super viel gemacht, aber der Prozess innen ist halt noch ein bisschen ausbaufähig oder auch andersrum.
Du hast auch auf deinem LinkedIn-Profil stehen, Vorreiterin für Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Was machst du denn da?
Ich bin Mama. Punkt. Das reicht ja tatsächlich schon. Also für mich war es damals sehr, sehr schwierig zu akzeptieren, dass ich Mama geworden bin. Ich bin nach dem Mutterschutz direkt wieder eingestiegen in Teilzeit. Wir haben ein sehr individuelles System gefunden, das für meinen Mann und mich dafür sorgte, dass wir beide arbeiten konnten und weil wir das eben beide auch wollten. Gleichzeitig war es für mich schwierig zu verstehen, dass es keine Möglichkeit gibt, das in der Arbeitswelt so zu integrieren. Da hatten wir das Glück, dass bei meinem Mann auf der Arbeit das nie ein Problem war. Bei mir ist aber dafür sorgte, dass mein Stundenmodell einfach so nicht in die Strategie des Unternehmens passte und wir dann getrennte Wege gehen mussten. Das fand ich sehr, sehr schade. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich das Thema mir auch ganz groß auf die Fahne schreiben will. Es gibt ganz viele Mütter da draußen, die dasselbe Thema haben. Ich bin in verschiedenen Netzwerken auch drin, in denen man merkt, sobald das Thema aufkommt, mein Arbeitgeber hat gesagt, ich darf nicht mehr arbeiten, dass dann 80% der Hände hochgehen. Und das finde ich unfassbar schwierig und unfassbar schlimm. Ich habe da tatsächlich zwischenzeitlich auch mal einen Unternehmenszweig gegründet, in dem ich das Thema angehen wollte und habe den aber leider wieder einstampfen müssen, weil es nicht so lief, wie ich mir das gewünscht habe.
Okay, also du kämpfst da einfach auch für die Vereinbarkeit.
Richtig, also ich kommuniziere da viel, ich gehe da viel nach außen, versuche in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis Verständnis dafür zu schaffen. Ich merke auch da schon die Erfolge. Man merkt, dass die Menschen da deutlich mehr drüber nachdenken mittlerweile, dass das Thema Vereinbarkeit wichtig ist, dass man da deutlich mehr akzeptieren muss und da auch im Berufsumfeld einfach viel, viel verständnisvoller sein muss, dass einfach viel mehr zur Normalität gehören muss. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ich spreche da viel drüber, es ist mir wichtig. Ich bin auch der festen Ansicht, dass mein Berufsleben und mein Privatleben gar nicht so voneinander zu trennen sind. Gerade als Selbstständige sind die Übergänge doch sehr fließend. Und deswegen spielen meine Kinder auch in der Projektarbeit mit allen meinen Kunden und in der Arbeit mit meinen Mitarbeiterinnen eine wirklich wichtige Rolle, weil ich immer mal die Situation habe, in der ich sage, okay, 12.30 Uhr muss ich meinen Sohn von der Kita abholen und um 16 Uhr etwa dann die Große, da habe ich dann einfach ein paar Slots, in denen ich keine Zeit habe. Solche Dinge gehören für mich dazu, die werden offen kommuniziert und ich habe da einfach auch die Erwartungshaltung, dass alle, die mit mir zusammenarbeiten wollen, da Verständnis für haben. Und gehe da auch sehr offen mit um, wenn mir das nicht so entgegengebracht wird. Ich hatte mal eine Situation bei einem Kunden, da hatten wir ein Standard-Meeting. Ich hatte gar nichts zu sagen, es war einfach nur meine Kamera an und meine Tochter war damals, muss so 2 gewesen sein etwa. Und ich habe die Kamera auf mich gezeigt und habe mit ihr gepuzzelt. Man hat sie dann eben gesehen. Und dann kam zwischenzeitlich ein Kommentar von jemandem aus dem Aufsichtsrat, der einfach auch nur zu Gast war in dem Meeting, was denn meine Tochter da jetzt tun würde. Und dann habe ich gestockt und war so, hä, warum? Also sie ist mit da, ich bin hier und höre zu und sie ist halt einfach jetzt mit hier bei mir. Ja, das ginge ja gar nicht, dass jetzt hier meine Tochter mit in dem Meeting wäre. Und dann habe ich ein bisschen gestockt und war erstmal ein bisschen perplex und überrumpelt und wusste erst gar nicht so genau, was ich sagen soll. Und dann habe ich auch erst verstanden, was sein Problem war, er sagte dann auch irgendwie sowas wie, früher wäre das ja nicht gegangen und früher hat er auch das alles ohne Kinder gemacht. Und dann hat es dann irgendwann bei mir Klick gemacht, weil ich dann auch erst die Situation so richtig erfassen konnte und sagte dann, dass das überhaupt kein Problem sei. Er hat mich jetzt das erste Mal in dem Meeting so richtig erlebt. Ich habe heute keinen aktiven Teil, sie wird nicht stören. Ich verstehe die Problematik nicht und ich denke, dass das etwas ist, was sich normalisieren wird, gerade während Corona. Das war gerade mitten in der ersten Corona-Phase. Und daraufhin bin ich tatsächlich auch zur Geschäftsführung gegangen und habe gesagt, wenn das der Eindruck eines Aufsichtsrats ist, weiß ich nicht, ob ihr genauso nach außen präsentiert werden wollt. Und der Geschäftsführer hat sich mehrfach bei mir entschuldigt. Und also es war schon eine sehr, sehr prekäre Situation, von der ich im Nachhinein auch immer noch sehr geschockt bin. Und solche Situationen darf es einfach nicht mehr geben.
Ja, das ist sehr viel konservatives Denken noch.
Das stimmt.
Du hast gerade von Übergängen gesprochen. Machen wir doch auch mal den Übergang zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Was ist denn deine erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
Meine erste Weisheit ist, manchmal muss man ins kalte Wasser springen. Und für mich hat das ganz, ganz viele Bedeutungen, denn ich habe vorhin gesagt, ich bin als junge Frau im Vertrieb gestartet und ich bin da, also kannst du dir vielleicht vorstellen, ich bin mit 23 in der IT-Industrie bist du sowieso als Frau schon mal sehr unterrepräsentiert. Meine Kunden waren die großen Pharmaunternehmen dieser Welt, alle, die man so namhaft kennt, global agierend. Ich war da wirklich gefühlt ein kleines Lichtchen und hatte da mit den Vorurteilen zu kämpfen und gleichzeitig habe ich so mit mir gekämpft, weil ich so viele Dinge gerne machen wollte, aber ich das Gefühl hatte, ich habe noch gar nicht das Wissen dazu, ich kann das gar nicht. Und ich erinnere mich an einen Moment, in dem ich, der für mich super entscheidend war und auch heute immer noch ist, da musste ein Angebot erstellt werden und es gab niemanden von der technischen Seite, der mich unterstützen konnte. Und in dem IT-Umfeld ist es immer eine sehr, sehr schwierige Situation, denn was ich da anbiete, ist ja das, was jemand anderes am Ende leisten muss. Das heißt, das muss schon so aufgebaut sein, dass die Kollegen am Ende nicht sagen, Larissa, was hast du denn da für einen Schwachsinn angeboten? Und das war für mich eine totale Herausforderung, weil ich gesagt habe, wie soll ich denn das jetzt alleine machen? Aber ich wollte dieses Projekt gewinnen. Und dann habe ich mich da reingeworfen, habe dieses Angebot zusammengeschustert, habe eine tolle Lösung gefunden, habe einen Kollegen gefunden, der eine halbe Stunde investieren konnte, da mal drüber zu lesen. Und wir haben das Projekt gewonnen und es hat kein Kollege gesagt, dass da irgendwas falsch war. Und ich bin sowas von ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe danach so viele Angebote dann alleine geschrieben, weil ich dann wusste, dass ich es kann. Aber vorher den Mut zu haben und das einfach mal zu machen, das ist mir so schwer gefallen. Und das passiert mir immer wieder, dass ich denke, ach, wir müssen jetzt einfach mal springen und wir müssen das jetzt einfach mal machen. Ich versuche das sowohl bei mir in der Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit war ja auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hätte in Elternzeit bleiben können und warten, bis ich einen Betreuungsplatz hatte, der dann im Übrigen erst kam, als meine Tochter 4 war. Das heißt, ich hätte 3 Jahre zu Hause rumgesessen mit meiner Tochter, was mich überhaupt nicht voll glücklich gemacht hätte. Also bin ich da ins kalte Wasser gesprungen. Wenn du mich 5 Jahre vorher gefragt hättest, machst du dich mal selbstständig, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Niemals werde ich mich selbstständig machen. Und dieser Sprung war für mich so wertvoll, weil ich mich in den letzten Jahren so weiterentwickelt habe und so viel Wertvolles mitnehmen durfte, dass das auch jetzt etwas ist, was einen wichtigen Anteil in meiner Mitarbeiterführung hat. Das heißt, ich versuche, meine Mitarbeiterinnen mitzunehmen in die Projekte. Die haben einen ganz, ganz wichtigen Eigenanteil, einen aktiven Anteil in den Projekten. Und sie bekommen immer wieder die Möglichkeit, ins kalte Wasser zu springen. Ich versuche es ihnen ein bisschen wärmer zu machen, ein bisschen lauwarm zu machen, sodass sie selbst die Möglichkeit haben, zu entscheiden, will ich springen oder will ich nicht springen. Aber da sind schon auch kalte Wasser dabei, bei denen ich sie dann ermutige, einfach mal zu gehen und aus der Komfortzone rauszugehen und das einfach mal zu tun. Und das ist super schön zu sehen, wie meine Mitarbeiterinnen das auch entsprechend annehmen. Das ist richtig toll.
Und wie ermutigst du sie dann? Also hast du da bestimmte Vorgehensweisen oder Methoden, wo du sagst, ah ja, so kann man das machen, wenn man eben sich dafür fürchtet, ins kalte Wasser zu springen?
Methoden für mich nicht direkt. Ich versuche meine Menschen im Umfeld, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin ein sehr, sehr empathischer Mensch. Ich versuche da immer sehr auf den Menschen mir gegenüber einzugehen und zu verstehen, wo derjenige herkommt. Ich habe da keine direkte Methode. Es ist für mich wichtig zu verstehen, ist derjenige jetzt in der Lage, das anzunehmen? Denn das Wasser kann ja auch lauwarm sein, aber es fühlt sich für dich eben trotzdem eiskalt an, weil du noch gar nicht in der Lage bist, das Ganze jetzt anzuwenden. Ich glaube, es ist dann auch wichtig, wenn ich da als Empfehlung für andere oder als Chef, Geschäftsführerin herangehe, dass ich auch verstehe, bist du denn in der Lage, das auch umzusetzen? Und dass ich vorher auch ganz klar kommuniziere, hey, wenn da was schiefgehen sollte, ist das egal, weil ich bin immer noch da. Und das greift natürlich im privaten Umfeld, aber das greift auch im geschäftlichen Umfeld ganz, ganz stark. Denn gerade in diesen Situationen haben wir ja unheimliche Angst, etwas falsch zu machen und da einen Fehler zu machen. Dann jemanden zu haben, der sagt, hey, ich weiß, dass da was schiefgehen kann und wenn es schief geht, dann stehen wir das gemeinsam durch, finde ich sehr, sehr wichtig.
Also so bildlich gesprochen, stehst du mit dem Rettungsring daneben und sagst, spring und wenn du nicht schwimmen solltest, wenn es nicht klappt, ich bin da und helfe dir wieder raus.
Ja, das ist eine schöne Metapher, genau.
Okay, sehr schön. Dann gehen wir mal zur zweiten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
Ach, ja, die ist mir sehr, sehr schwer gefallen, denn das auszuformulieren ist für mich sehr hart. Dinge müssen sich ändern, um noch besser zu werden. Und trotzdem kostet das so, so viel Kraft. Das ist der Nachsatz, ist so ein bisschen das, was es mir immer so schwer macht. Ich bin ein Mensch, der das kennst du vielleicht auch, man ist so ein richtiges Gewohnheitstier. Man tut die Dinge aus Gewohnheit, man ist da so richtig drin und will da auch eigentlich gar nicht raus. Aber da sind wir wieder bei der Komfortzone. Wenn sich die Dinge ändern sollen oder besser werden sollen, dann müssen sie sich einfach ändern, weil sonst passiert da einfach auch nichts anderes. Und ich versuche sehr, sehr deutlich immer wieder offen zu sein für Neues, mich inspirieren zu lassen von neuen Dingen und da reinzugehen und zu schauen, was kann ich denn noch anders machen, was kann ich besser machen. Und ich merke immer wieder, dass mir das auch ganz oft sehr, sehr schwer fällt. Solche einfachen Dinge, wie wenn ich zu meinem Mann sage, komm, lass uns doch mal abends essen gehen. Und er sagt, wo gehen wir denn hin? Und ich schlage ein Restaurant vor, in dem wir schon 10-mal waren. Da muss er dann immer so ein bisschen lachen und ist dann so, okay, aber wollen wir nicht mal was Neues ausprobieren? Und selbst da finde ich dann Ausreden wie, ja, dann ist es aber so weit weg. Ja, dann, also keine Ahnung, ob ich da jetzt Lust drauf habe oder dies und das, dann findet sich dann immer irgendwas anderes. Selbst da merke ich manchmal, dass man in so Kategorien, Komfortzonen denkt und dann auch gar nicht da rauskommt. Und da arbeite ich jeden Tag an mir. Dinge müssen sich ändern, um noch besser zu werden. Und da darf man ganz, ganz offen für Neues sein.
Auch da wieder die Frage, wie gehst du denn da vor? Also wenn du jetzt dich eben genau dabei ertappst, dass du denkst, ah ja, okay, Gewohnheit. So, wie gibst du dir dann so den entsprechenden Schubs in die richtige Richtung, dass du eben dann doch mal Neues ausprobierst?
Oh, ich schaffe das nicht immer. Ich brauche da ganz, ganz häufig auch Anschubser von draußen, indem ich dann manchmal auch merke, ah, das könnte für mich auch echt eine gute Sache sein. Beispielsweise, wenn ich mich belese, Podcasts höre, mache ich super gerne, um mich inspirieren zu lassen, Dinge anzuwenden dann für mein Business oder auch fürs Privatleben, für den Sport. Und das sind dann für mich dann immer solche, wenn ich es mehrfach gehört habe, sind das so Hinweise, okay, probier es jetzt einfach mal, mach jetzt mal. Und ich versuche da auch ganz offen zu kommunizieren. Das heißt, mein Umfeld weiß, dass mir diese Dinge manchmal sehr schwer fallen. Das heißt aber auch, dass mein Umfeld weiß, okay, wenn sowas ist, dann müssen wir Larissa ein bisschen mitnehmen. Dann braucht sie da ein bisschen eine Hand, die sie mitnimmt. Und mein Mann ist da mittlerweile schon sehr, sehr gut drin, mich da in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir nehmen das andere Restaurant. Und für mich selbst versuche ich, mir immer wieder vor Augen zu führen, welche Sachen dabei rauskommen können, wie cool das sein kann, wenn man neue Dinge sieht, Dinge verändert, wie cool das werden kann. Ich mache aktuell ein Coaching, bei dem ich mich bewusst entschieden habe, mich nochmal in meine Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen, mich weiterzuentwickeln, mehr zu machen. Und der Coach ist ein lieber Bekannter von früher, der mich früher schon mal begleitet hat als Mentor. Und er sagte mir am Anfang, Larissa, das wird richtig wehtun. Du wirst dir richtig, wir werden da in Dinge reingehen, es wird richtig schwierig werden und wir werden Dinge ändern müssen, weil du merken wirst, dass da einfach Potenzial ist, um dich wachsen zu lassen. Und das wird wehtun, weil Veränderungen brauchen richtig lange und brauchen Zeit. Und ich habe damals ganz bewusst gesagt, wir machen das jetzt, weil jetzt ist voll der richtige, ich bin da total bereit dafür, diese Veränderung jetzt anzunehmen. Und auch da versuche ich mir dann einfach bewusst zu machen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür oder vielleicht auch nicht.
Ist ja schon auch ein bisschen ins kalte Wasser springen.
Ganz bestimmt. Je nachdem. Da sind viele Beispiele drin, die ich gar nicht so als kaltes Wasser fühle. Sowas wie ein neues Restaurant. Oder es gibt Menschen, die fahren immer an denselben Ort in Urlaub und tun sich schwer, woanders hinzufahren. Das sind sicherlich die kleineren Sachen. Aber da ist schon auch viel kaltes Wasser drin, ja.
Ist sehr spannend, weil du ja eigentlich genau diese Veränderung beim Kunden bewirken willst und ja ein bisschen dann auch erwartest, dass der Kunde sich verändert. Und dir selber ist aber mega schwerfällt. Hast du da auch immer mal wieder so einen Blick, wo du sagst, oh, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen und denken, okay, beim Kunden funktioniert es ja auch. So, dann muss es doch bei mir eigentlich auch funktionieren.
Total. Also ich habe bei den Kunden da super viel Verständnis für. Wenn wir da davon reden, dass Vertrieb und Marketing enger zusammenarbeiten müssen oder wir haben hier ein alteingesessenes Vertriebsteam, bei dem Menschen dabei sind, die hier natürlich deutlich länger angestellt sind, als ich hier als Freiberuflerin oder als Selbstständige da reinkomme, dann sind die natürlich skeptisch, was da kommt. Dass das gut werden kann, können die sich bestimmt vorstellen, aber dass das richtig gut werden kann, wenn sie da mitmachen, das ist für die halt einfach auch schwierig umzusetzen. Also für mich gehört das tatsächlich auch zur täglichen Arbeit dazu, die Menschen mitzunehmen und zu sagen, hey, du musst dich da an neue Gegebenheiten anpassen. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an, zu sagen, wenn du sichtbar sein willst online und du möchtest neue Kunden gewinnen, dann müssen wir dich richtig sichtbar machen. Und dann heißt das, dass du auf LinkedIn 2 bis 3 Mal die Woche richtig aktiv bist. Und das ist für die Kunden manchmal ganz, ganz schwierig zu verstehen, weil sie sich auch hier aus ihrer Komfortzone rausbewegen müssen. Und diese Themen sind tatsächlich für mich dann immer nicht so schwierig auf mich zu übertragen, denn das ist ja so mein Daily Business. Ich bin sichtbar, ich beachte diese Dinge größtenteils, die ich meinen Kunden berate. Der Schuster hat ja manchmal auch die schlechtesten Schuhe. Aber ich finde es dann immer sehr, sehr schön zu sehen, wie die Kunden, die sich am Anfang sehr, sehr schwer tun, mit der Zeit ein tolles Verständnis entwickeln und da auch sich mit drauf einlassen und dem Ganzen eine Chance geben. Und das ist etwas, was ich dann immer sehr, sehr beeindruckend finde.
Also sich einfach auch mal drauf einlassen, auf diese Veränderung.
Ja, und dem anderen aber trotzdem auch die Zeit dafür zu geben. Ich habe ein Unternehmen, die bezeichnen sich selbst als Nerds und gehen damit auch ganz offen um Und als wir mit denen angefangen haben, Social Media zu machen, haben die gesagt, keine Ahnung, was soll ich denn mit Social Media? Und wir haben es mittlerweile geschafft, dass dieses Unternehmen, wenn die irgendwo auf einem Event sind, dass die alleine dran denken, Fotos zu machen. Das ist eine totale Kleinigkeit für mich, weil ich das jeden Tag mache. Für die ist es aber ein Riesenschritt gewesen, da hinzukommen und das dann einfach auch wertzuschätzen und zu sehen, okay, auch die kleinen Dinge sind das und ja, cool, das, die anderen können das, ich nehme mir da ein Vorbild dran und ich nehme das mit. Das ist richtig, richtig cool.
Ich glaube, das ist ein Tipp für viele, macht mehr Fotos.
Ja.
Sehr schön, was ist denn die dritte Weisheit?
Die dritte Weisheit ist, Emotionen zu zeigen, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und das ist was, was mir jetzt auch in dem Coaching erst so richtig bewusst wurde. Ich als sehr empathischer, emotionaler Mensch, ich kann super schlecht mit Konflikten umgehen. Mir ist es wichtig, dass es meinem Gegenüber immer gut geht. Ich kann auch hier im Familienumfeld, wenn ich merke, meine Kinder sind unglücklich und da ist so ein Streit irgendwie, das kann ich ganz schlecht mit umgehen. Furchtbar. Und im Business ist das für mich noch schwieriger, weil ich schnell das Gefühl habe, ich habe das Vertrauen meines Gegenüber verloren, obwohl das gar nicht der Fall ist. Nur weil man mal eine Meinungsverschiedenheit hat, ist das ja nicht so. Und das durfte ich mir jetzt in den letzten Wochen sehr bewusst machen, dass meine emotionale Seite und das emotionale Verständnis, das ich habe, ein großer Vorteil ist für mein Business. Denn ich verstehe viele Dinge sehr, sehr gut, kann mich da sehr in die andere Seite hineinversetzen, kann so eine super Lösung finden für uns alle. Und auf langfristige Sicht ist es einfach auch am allerschönsten, denn ich arbeite so mit Menschen zusammen, mit denen ich ein sehr, sehr tiefes Vertrauensverhältnis aufbaue, mit denen ich sehr eng zusammenarbeiten kann. Ich habe früher in meiner Festanstellung noch, hatte ich ein Team als Kunden, mit denen habe ich so eng zusammengearbeitet. Wir waren jährlich auf einem Team-Event mit Kartfahren, mit Klettern, weiß ich nicht. Das waren schon keine Kunden mehr, es waren schon Freunde, die sich heute immer noch mal schreiben, so wie sich das halt auch verläuft. Aber ich freue mich immer von denen zu hören und dass das immer noch anhält, jetzt 12 Jahre später.
Und gibst du diese Einstellung auch an deine, auf der einen Seite Kunden weiter und auf der anderen Seite auch an deine MitarbeiterInnen weiter?
Ja, meine Kunden auf jeden Fall. Denn wenn wir in das Vertriebsthema nochmal kurz reindenken, es ist tatsächlich so, dass du, was würdest du denn denken, wie viele Werbebotschaften erhältst du so pro Tag? Hast du da ein Gefühl für?
Zu viel.
Zu viel, ja, das stimmt. Schreib mal eine Zahl dran.
Ich habe keine Ahnung, 100?
6.000. Und alle diese Werbebotschaften werden von deinem Gehirn irgendwie verarbeitet und irgendwas macht es damit. So, und die Herausforderung von uns im Vertrieb und Marketing ist jetzt, es zu schaffen, dass du aus diesen 6.000 Werbebotschaften dich an diese eine, zwei, drei, je nachdem, wie sichtbar du bist, erinnerst, die ich von meinem Unternehmen schicke. Und das ist super spannend, denn Menschen, die heute oder das Kundenverhalten heute ist nicht mehr so, wie es früher war. Das heißt, die Kunden wollen sehen, was da passiert. Die wollen ein Vertrauen aufbauen. Die wollen, dass sie wissen, mit wem sie da arbeiten. Die wollen da im Mittelpunkt stehen. Die wollen informiert sein. Und das erreichst du über die Emotionen, die du bei den Kunden hervorrufst. Das erreichst du auch über Emotionen, die du bei Technikern hervorrufst. Das ist super, super wichtig, denn Emotionen heißt ja am Ende auch Humor oder Verständnis über die Werte, gesehen werden, Vertrauen aufbauen. Und das ist so, so wichtig im gesamten Prozess, wenn du neue Kunden gewinnen möchtest. Deswegen auch dieses schöne Wort Machtwechsel im Vertrieb und Marketing. Wir sind schon, Vertrieb und Marketing ist nicht mehr an der Macht, Kunden zu gewinnen. Die Kunden haben die Macht, sich die auszusuchen, mit denen sie arbeiten wollen. Und unsere Herausforderung ist da, bestmöglich vorzugehen. Und meine Art und Weise ist es da ganz stark darauf zu gehen, den Kunden als Mensch wahrzunehmen. Und da spielen Emotionen einfach eine unheimlich wichtige Rolle.
Hast du da auch da wieder die Frage, bestimmte Vorgehensweisen, wo du sagst, so weckt man am besten Emotionen?
Sehr schwierige Frage, weil wie weckt man Emotionen? Im Endeffekt ist das immer ein Thema der Authentizität. Für mich mittlerweile auch ein Wort, das sehr, sehr, Entschuldigung, ausgelutscht ist. Es ist auch in so letztens kam mir jemand wieder mit, das ist doch ganz schön viel Bullshit-Bingo, habe ich gesagt, ja, irgendwie gehört Authentizität da mittlerweile auch dazu. Trotzdem löst du Emotionen bei anderen Menschen damit aus, dass sie dich kennen, dass sie Sympathie für dich entwickeln. Für Sympathie gibt es verschiedene Dinge, wie man die steigern kann, wie man die, wie man sympathischer auf andere Menschen wirken kann. Dazu zählt zum einen, dass man sich nahbarer macht, dass wir miteinander reden, dass du mich kennenlernst und dazu zählt aber beispielsweise auch, dass ich dich häufiger sehe. Allein dadurch, wenn ich mehr Social Media Posts von dir sehe, erscheinst du auf mich sympathischer. Das ist einfach so. Das hat was mit Psychologie zu tun, nennt man manipulierte Sichtbarkeit. Und das sind Dinge, die man dann einfach wissen muss, mit denen man Emotionen bei den Kunden schon mal auslöst. Wenn man dann ins persönliche Gespräch reinkommt, dann lässt sich die Sympathie schlecht noch künstlich hervorrufen. Aber was wir mit Sichtbarkeit online eben schaffen, ist diese erste Sympathie, die der Kunde braucht, um den ersten Schritt mit uns zu gehen, zu erstellen, ins Leben zu rufen, zu erwecken und dann mit dem Kunden darüber zu sprechen, welche Lösung wir für ihn haben und wie wir da weiter vorgehen.
Okay, das heißt, ins kalte Wasser springen, offen sein für Veränderungen und Emotionen sind der Schlüssel. Das ist quasi so zusammengefasst.
Meine Weisheiten. Ja, total.
Sehr schön. Dann haben wir die drei zusammen. Das heißt, theoretisch wären wir jetzt am Ende. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Ich weiß nicht, welchen Satz ich mir sagen würde. Den würde ich mir ganz genau überlegen. Aber ich würde dafür sorgen, dass mein 13-jähriges Ich schon an sich selbst glaubt und den Selbstwert und das Selbstbewusstsein erkennt und damit auch weiter vorgeht. Ich habe sehr, sehr lange Themen mit Selbstwert und Selbstbewusstsein gehabt, habe das immer noch. Das ist, glaube ich, was viele von uns beschäftigt, wo keiner so drüber redet. Und ich würde meinem 13-jährigen Ich mitgeben, dass ich an mich selbst glauben darf, muss. Wenn ich es nicht tue, dann wird es auch kein anderer machen.
Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Weisheiten und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Tschüss. Ciao.
Das waren die Dreisheiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.